NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und einem Gespräch über Einsamkeit. Doch was ist überhaupt Einsamkeit? Wer ist davon betroffen? Welche Auswirkungen kann Einsamkeit haben? Und wie schützen wir uns davor, einsam zu sein oder zu bleiben? Fragen, mit denen sich der Soziologe Janosch Schobin schon seit vielen Jahren beschäftigt. Er forschte zu Einsamkeit und Freundschaft am Hamburger Institut für Sozialforschung und forscht aktuell an der Uni Kassel. Außerdem unterrichtet er an der Uni Göttingen und ist Teil des Kompetenznetzes Einsamkeit, das die Bundesregierung berät. Willkommen bei NDR Kultur, Janosch Schobin.
Hallo Frau Schwietzer.
Die diesjährige NDR-Aktion läuft unter dem Titel »Aus einsam wird gemeinsam«. Wie passend ist dieses Motto für Sie jetzt so aus soziologischer Sicht gesehen?
Das Motto ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, das wird gerne genommen, weil es ein Reim ist. Mhm. Von der Sache her ist es auch das, was man erreichen möchte. Also, dass Menschen, die hohe Einsamkeitsbelastung haben, wieder zurück in Beziehungen finden oder die Beziehungen, die sie haben, einfach verbessern können, damit die Einsamkeit einfach zurückgeht, nicht mehr so stark ist. Und das andere, was man natürlich sagen könnte, wäre, aus mehr gemeinsam wird weniger einsam. Mhm. Also der präventive Aspekt solcher Aktionen steht, glaube ich, auch wichtig im Vordergrund. Also es geht nicht nur um die Menschen, die schon einsam sind, sondern auch darum, die Netze von Menschen zu stärken, die einsam werden könnten in der Zukunft.
Sie haben gerade gesagt, Beziehungen, dass die auch besser werden, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur einsam sind, wenn wir, ich sag jetzt mal, alleine sind, sondern wir können auch einsam sein in Gesellschaft?
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch in Beziehungen einsam sein. Einsamkeit wird in der Forschung verstanden als ein Missverhältnis zwischen Beziehungsbedürfnissen auf der einen Seite und dem, was die Beziehungen tatsächlich liefern, was sie an Qualitäten haben. Und wie viele es natürlich sind, spielt dann auch eine Rolle. Aber die Qualitäten der Beziehungen sind halt ganz wichtig. Also es hilft einem zum Beispiel nichts, 500 lose Bekannte zu haben, wenn man starke Bedürfnisse nach Nähe und nach Intimität hat. Und das kann halt selbst in Beziehungen schwierig sein, weil zum Beispiel die Beziehungen angeknackst sind, weil sie viel Stress produzieren. Es geht also ganz häufig bei Einsamkeit einfach auch um Probleme in Beziehungen.
Mhm. Gerade im Alter brechen Beziehungen auseinander, weil dann vielleicht der Partner oder die Partnerin stirbt. Also der Klassiker ist ja, Menschen im Alter sind einsam. Forschungen zeigen auch, dass Menschen innerhalb von 7 Jahren 50% ihrer Freundschaften verlieren. Ist das wirklich die Gruppe, die von Einsamkeit am meisten betroffen ist?
Aktuell seltsamerweise nicht. Das war lange so, also seit den 90er Jahren, wo wir Daten dafür in Deutschland haben, waren eigentlich immer die Hochaltrigen, so definiert als Menschen über 75, die Gruppe, die die höchsten Einsamkeitsbelastungen hatte. Und mit der Pandemie hat sich das aber komischerweise umgedreht. Aktuell, also die jüngsten Daten, die wir da haben, sind von 2021 noch, waren es die jungen Menschen, die die höchsten Einsamkeitsbelastungen hatten. Dass junge Menschen häufig doch relativ einsam sind im Vergleich zum Beispiel zu so mittelalten Menschen, ist schon relativ normal. Aber dass sie einsamer sind als die Hochaltrigen, das wiederum nicht. Und das ist gerade so ein bisschen der Stand der Dinge.
Und wie erklären Sie sich das?
Ich denke einfach, dass die Pandemie disproportional tatsächlich junge Menschen um Gelegenheiten gebracht hat, ihr soziales Netz zu pflegen, aufzubauen, auszubauen. Und man muss dann wahrscheinlich auch noch einpreisen, dass diese Lebensphase eine ist, wo man besonders viel Kontaktbedürfnisse hat, also einfach auch auf ein breites Netz eigentlich angewiesen ist. Das gehört so, wenn man so will, so ein bisschen normativ zu der Phase dazu. Das ist, in der Zeit haben die Menschen zum Beispiel auch die meisten Freunde in der Regel. Und haben dementsprechend aber auch die meisten Bedürfnisse an Beziehungen und die wurden halt am wenigsten befriedigt während der Pandemie. Und dann ist das so ein bisschen so eine Frage, was ist da jetzt passiert? Ich denke, was da einfach auch passiert ist, dass so Lücken entstehen, weil die sozialen Netze von Menschen sehr dynamisch sind. Also wir haben nicht immer, das haben Sie angesprochen, nicht immer den gleichen Freundeskreis. Unser Freundeskreis verändert sich über das Leben sehr stark. Mhm. Und gerade in dem jungen Lebensalter gibt es da Umbrüche. Man verlässt zum Beispiel die Schule, kommt auf die Universität, da lernt man neue Leute kennen und da baut man sich so einen Konvoi für die nächste Lebensphase auf. Und das dürfte einfach bei vielen gerade schwierig gewesen sein und dann zu diesen erhöhten Einsamkeitsbelastungen geführt haben.
Sie haben ja die Prävention oder die präventiven Aspekte schon angesprochen. Ist das vielleicht auch eine Generation, der es heute nach der Pandemie, ich sage jetzt mal nach in Anführungszeichen, nach der Pandemie auch schwerfällt, das wieder neu zu lernen und vielleicht dann jetzt durch die Pandemie gar nicht richtig so gelernt hat?
Ja, das heißt lernen. Ich glaube eher, das Problem besteht so ein bisschen darin, dass das Freundschaftsnetzwerk selber die Struktur ist, über die man Beziehungen findet, nicht zuletzt. Also darüber lernt man, über seine Freunde lernt man zum Beispiel Partnerinnen kennen oder Partner kennen. Ganz häufig. Kann man auch im Netz kennenlernen, die kann man auch über die Familie kennenlernen, über andere Orte. Aber man lernt sie halt auch sehr viel über das soziale Netzwerk kennen. Mhm. Und wenn das soziale Netz jetzt Löcher hat, dann ist sozusagen die Infrastruktur geschädigt, die uns mit Beziehungen versorgt, die uns aber auch mit Unterstützung versorgt, mit Liebe versorgt, mit all diesen Dingen versorgt. Und jetzt ist so die Frage, wie schnell heilt die? Und das ist schwer abzusehen. Sowas wird auch nicht so gut erforscht, wie man sich das wünschen würde. Also das ist so ein bisschen jetzt ein Rätselraten. Können die das kitten, wenn die nächsten Jahre dafür sorgen, dass das wieder alles ins Reine kommt? Oder bleibt da vielleicht bei einer ganzen Gruppe, aus der Corona in so einer empfindlichen Lebensphase hatte, oder durchlebt hat, was zurück? Und ich muss leider sagen, wir können da im Moment nur Rätsel raten und das auf uns zukommen lassen.
Wenn wir noch mal kurz auf die Pandemie schauen, gibt es denn da noch andere Faktoren, die sich in Bezug auf Einsamkeit verändert haben? Wir hatten jetzt gerade schon, viel mehr jüngere Menschen fühlen sich einsam und früher waren es noch vermehrt die älteren Menschen. Gibt es noch andere Faktoren, die sich da in diesen Jahren verändert haben?
Es gibt viele, die sich verändert haben. Es gibt auch Überlegungen dazu, dass man das eigentlich schon früher beobachten konnte, dass nicht unbedingt die Menge der Einsamkeit in der Jugend, aber die Länge der sozusagen dieser Einsamkeitsphase in der Jugend, dass die sich ausgedehnt hatte. Das ist so ein bisschen nicht so klar, also die Datenlage ist da nicht so deutlich. Über soziale Medien ist viel auch geschrieben worden, auch das ist eine sehr heterogene Studienlage. Also man geht davon aus, dass bestimmte Nutzungsstile von sozialen Medien auch einsamer machen können. Und was zuletzt auch ziemlich groß in der Debatte war, ist die Frage, ob die Partnermärkte von jungen Menschen nicht eigentlich durch digitale Medien einfach sehr stark auch verändert worden sind und jetzt mittelfristig auch zu mehr Einsamkeit beitragen. Das ist aber alles so, ich würde sagen, so noch sehr im Bereich des Spekulativen, weil die, ja, wie soll man sagen, die Studien nicht so klar sind und die Fragen sind auch teilweise kompliziert. Also sind kompliziert zu beantworten tatsächlich.
Ich merke gerade, also es ist ganz schwierig, dieses Gefühl der Einsamkeit an so Fakten zu binden. Wie forschen Sie überhaupt auf diesem Gebiet?
Also wir sind als Sozialforscher immer darauf angewiesen, unsere Teller in mehreren Arten von schmutzigem Wasser zu waschen, damit sie sauber werden. Also wir haben keine Methode, mit der das hundertprozentig gut geht, aber wir arbeiten zum Beispiel auf der einen Seite mit Fragebögen. Da kann man Selbsteinschätzungen zur Einsamkeit relativ gut drin erfassen. Da gibt es also wirklich gut getestete Item-Batterien und von denen wir auch wissen, die sind zum Beispiel prognostiv, also die sagen zum Beispiel sowas wie Depressivität gut vorher. Die sagen also andere Sachen, die mit Einsamkeit zusammenhängen, sehr gut vorher und wir wissen, können einfach davon ausgehen, die erfassen das sehr gut. Es gibt so indirekte Sachen, also wir können nicht nach Einsamkeit gucken, aber ich habe zum Beispiel so Studien zu Ordnungsamtsbestattungen gemacht. Da guckt man, wie viele Leute sterben eigentlich jedes Jahr und werden vom Amt bestattet. Das ist eher auf gesellschaftlicher Ebene so ein Indikator, wie es aussieht, weil das, wenn man keinen mehr hat, der in einem Lebensende bestatten möchte, ist das ja nicht so ein gutes Zeichen, sagen wir es so. Also das sind eher so indirekte, grobe für das Ganze Messungen. Und dann gibt es noch, was wir auch ganz viel machen, dass wir direkt mit Leuten biografische Interviews führen, mit ihnen intensiv über ihr Leben sprechen, über Lebensumstände sprechen. Und im Gespräch 1:1 kriegt man solche Sachen im Zweifelsfall sehr, sehr, sehr genau heraus, weil die meisten Menschen so über sich selber halbwegs gut informiert sind. Setzt allerdings voraus, dass man Vertrauen aufbauen kann, dass man miteinander gut ins Gespräch kommt und so weiter. Und da wissen wir dann relativ viel darüber, über die biografischen Dynamiken, die Einsamkeit in solchen Einzelfällen hat. Und aus sowas setzen wir uns dann ein großes Bild zusammen.
Ich gehe mal davon aus, dass viele Ergebnisse oder Erkenntnisse aus diesen Gesprächen auch in Ihrem neuen Buch dann zu lesen sind. Bei Hansa erscheint das zu Jahresbeginn. Zeiten der Einsamkeit, Erkundungen eines universellen Gefühls. Und das fand ich eigentlich ganz beruhigend, dass es da heißt Gefühl und nicht eines universellen Problems.
Ja, Einsamkeit ist auch eigentlich erstmal kein Problem, sondern die Psychologen sagen, eine evolutiv entstandene Vorrichtung, die uns motivieren soll, uns um unsere sozialen Beziehungen zu kümmern. Also zum einen ist es eine Einrichtung, die uns warnt, dass was mit unserem sozialen Leben nicht stimmt. Das ist schon mal wichtig, ne? Und das braucht man ja auch. Also man stelle sich das mit seinem eigenen Körper vor, man nicht gewarnt wird, dass der kaputt ist. Menschen, die das haben, das gibt es tatsächlich. Es gibt Menschen, die empfinden zum Beispiel keinen Schmerz. Das ist ziemlich gefährlich. Und beim Sozialen würde ich das sehr ähnlich sehen. Wenn man nicht merkt, dass was mit seinem Sozialen nicht stimmt, ist das vermutlich nicht gut. Für unsere Spezies also vermutlich eine evolutiv notwendige Anpassung gewesen, damit wir überleben. So, und was das dann also auslösen soll, ist eigentlich, man kümmert sich um seine Beziehungen, man investiert in Beziehungen, man sucht neue Beziehungen. Das ist so die Grundeinrichtung. Also Einsamkeit ist wahrscheinlich für unsere Spezies absolut hundertprozentig lebensnotwendig. Aber sie kann für den Einzelnen, wenn das leer läuft, schwierig werden. Wenn das also zu so einem Dauerzustand wird, aus dem man nicht rauskommt, wenn man nicht weiß, wie man sein Netz flicken soll oder wenn auch das Soziale drumherum das gar nicht gestattet, dass man wieder zurückkehrt ins Soziale, dann ist das im engeren Sinne auch ein Problem, ja.
Es gibt ja Faktoren, auch die Einsamkeit begünstigen. Also jetzt haben Sie ja schon ein bisschen was anklingen lassen, eben auch gesellschaftliche Strukturen, die vielleicht nicht so sind, dass es für einsame Menschen einfacher wird, aus der Einsamkeit zu kommen. Was sind das für Faktoren? Was gehört da alles dazu?
Also bei uns in Europa zumindest gehören dazu Armutsbelastungen ganz klar. Also schlechterer Zugang zu Bildung, zu Einkommen, zu Arbeit sind drei Faktoren, von denen ich sagen würde, die sind bei uns indirekt sozusagen verantwortlich dafür, dass man einsamer wird. Die Mechanismen sind da kompliziert und auch im Einzelnen, ich würde sagen, eher kann man sich das plausibel überlegen, als dass das im Einzelnen gut nachgewiesen ist. Aber sagen wir mal sowas, was wir auch von den Partnermärkten zum Beispiel wissen, ist, dass es für Männer mit niedrigem Bildungsstand wesentlich schwieriger ist, eine Partnerschaft zu finden. Aber auch mit niedrigerem Einkommen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir wissen, da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die hat dann Schwierigkeiten auf den Partnermärkten. Und eine der Sachen, die am besten vor Einsamkeit schützt, sind gute Partnerschaften. Mhm. Das ist sowas. Oder Arbeit. Arbeit gibt einem Zugang zu zum Beispiel Anerkennung, gibt einem Zugang zu auch natürlich Ressourcen, damit man zum Beispiel mit Freunden ausgehen kann und auch dabei sein kann. In einer Konsumgesellschaft ist das wichtig, dass man auch diesen Statuskonsum haben kann, der zeigt, dass man dazugehört, dass man mit zur gleichen Gruppe gehört und so etwas. Das braucht man leider Gottes in unseren Gesellschaften und das fehlt dann, wenn man keine Arbeit hat oder kein Einkommen hat. Ja, und so gibt es diese plausiblen Mechanismen, wie einfach Armutsbelastungen indirekt die Beziehungen belasten oder die Gelegenheiten zu Beziehungen belasten und dann einfach dazu führen, dass Menschen einsamer werden.
Was ist mit sowas wie Gender-Zugehörigkeit? Mhm. Also vermehrt sind es Frauen, die auch sagen, dass sie sich einsam fühlen. Und dann gibt es auch Menschen, die ausgegrenzt werden von einer Gesellschaft, LGBTQIA-Menschen, Menschen mit Behinderung, chronisch kranke Menschen. Wie sieht es da aus mit der Einsamkeit?
Ja, bei Frauen ist das noch am kompliziertesten, weil das kann auch an den Befragungsmethoden liegen. Da sind die internationalen Befunde sehr gemischt zu. Sind Frauen eher einsam oder Männer eher einsam? Vermutlich sind es tatsächlich eher die Männer, wenn man die internationale Forschung so zusammenrechnet, sind es vermutlich eher die Männer. Bei uns in Deutschland sind es in den Umfragen ganz deutlich eher die Frauen. Das kann ein echtes Phänomen sein. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass bei uns Einsamkeit ja schambelastet ist und Frauen vielleicht eine geringere Äußerungsscham haben, was sich dann in Interviewstudien einfach niederschlägt. Da sind wir nicht sicher. Bei den anderen Sachen ist es ziemlich safe, würde ich sagen. Also Menschen zum Beispiel, die andere sexuelle Orientierungen haben oder also nicht heterosexuell sind, also nicht die sozusagen Standard sexuelle Orientierung haben oder Menschen, die eine andere Geschlechtsidentität haben, also die jetzt nicht als Männer geboren wurden und immer als Männer gelebt haben oder als Frauen geboren wurden und immer als Frauen gelebt haben und sich auch so fühlen, bei denen ist Einsamkeit viel ausgeprägter. Und da kann man davon ausgehen, dass das wirklich auch auf Diskriminierung zurückzuführen ist. Mhm. Und Diskriminierung belastet mehrere Sachen. Sie belastet zum einen das Verhältnis zum Selbst. Also man fühlt sich deswegen ja, man internalisiert das irgendwann, man fühlt sich abgewertet, man fühlt, dass man weniger wert ist. Und das überträgt sich ins Soziale, weil eine hohe Qualität von Beziehungen dann noch wahrzunehmen, wenn man sich selber abgewertet fühlt die ganze Zeit, ist schwierig. Es macht einen auch anfälliger für Konflikte in Beziehungen, weil man Abwertungen stärker wahrnimmt. Die ganze Forschung sagt dann ja, solche internalisierten Selbstablehnungen, die mindern den puffernden Effekt von guten Beziehungen. Mhm. So, und deswegen ist das bei diesen Gruppen ziemlich klar. Bei anderen Gruppen wie Menschen mit Behinderungen zum Beispiel sind es auch häufig einfach handfeste Einschränkungen. Man kann nicht teilen haben, man kann nicht hingehen, man kann nicht einfach ins Kino gehen. Das ist so schwierig teilweise, sich mit jemandem zu treffen oder zu verabreden oder irgendwas zu tun. Das heißt, man hat, selbst wenn man psychisch davon nicht angeknackst ist und sich nicht abgewertet fühlt und da kein Stigma empfindet, hat man dann immer noch echte praktische Probleme, mit denen man zu kämpfen hat. Und das kann auch schon dazu führen, dass man einfach nicht die Beziehungen hat und so viel Kontakt hat und so gute Beziehungen hat, wie man sich das wünscht.
Sagt Janosch Schubin, Soziologe und Experte für Beziehungen, Freundschaften und auch Einsamkeit. Ich habe das eingangs schon gesagt, Sie sind auch Teil des Kompetenznetzes Einsamkeit. Forschen halt im Verbund eben auch zu Einsamkeit, beraten unter anderem die Bundesregierung. Die hat nämlich vor einem Jahr eine Strategie gegen Einsamkeit beschlossen. Wenn Sie jetzt das gerade schon so erzählen, gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit behinderten Menschen, die nur sehr schwer am öffentlichen Leben teilhaben können, gibt es da auch Forderungen von diesem Kompetenznetz Einsamkeit an die Bundesregierung, also diese beratende Funktion? Was legen Sie da dem Bundesfamilienministerium, wo das Ganze angesiedelt ist, nahe?
Ja, es gibt da unterschiedliche Ebenen. Man muss sich klar machen, dass das in Deutschland in einem sehr komplexen System alles stattfindet, in dem auch viel Unterstützung da ist, in dem auch viel besteht. Einsamkeit selber, muss man sagen, ist aber etwas, das von der Bearbeitung her eigentlich erstmal auf der niedrigsten Ebene, also auf der kommunalen Ebene angesiedelt wäre, wenn man überhaupt von staatlichen Interventionen ausgeht, also wenn man überhaupt davon ausgeht, der Staat ist zuständig. Mhm. Die Bundesregierung ist davon sehr weit entfernt. Und was die natürlich macht, ist, dass sie Fördermöglichkeiten bereitstellt, um das zu verbessern vor Ort, lokal zu verbessern. Das andere, was die Bundesregierung aus unserer Sicht sehr gut kann, ist es, auf so einer breiten Ebene gesellschaftliche Debatten auch anzustoßen. Das hat das Ministerium auch sehr gut gemacht in diesem Bereich der Destigmatisierung von Einsamkeit. Das Stigma der Einsamkeit ist bei uns einfach ein sehr großes Hemmnis. Gehen wir mal von einem ganz konkreten Fall aus. Man hat so eine Initiative vor Ort, die möchte was gegen Einsamkeit machen. Ganz häufig wissen die nicht, wie sie an die einsamen Menschen rankommen sollen, weil das sagt ja keiner von sich. Also wie macht man das? Und wenn man dann sowas macht wie, ich mache jetzt eine Selbsthilfegruppe für Einsame, dann hat man häufig das Problem, dass eh nur die kommen, denen es eigentlich relativ gut geht. Oder es kommt halt niemand, weil das eh schon irgendwie so ein bisschen, ich bin doch nicht ein Einsamer ist. Das heißt, man braucht erstmal aus unserer Sicht auch eine Öffnung des Themas, die dann es auch auf lokaler Ebene viel einfacher machen wird, an die Menschen ranzutreten, aber auch ja, Gelegenheiten zu schaffen, wo man sich vernetzen kann, wo man auch mit Einsamkeitsbelastungen sich nicht unwohl fühlt.
Ist das ein deutsches Problem? Sie haben jetzt gerade diese Stigmatisierung angesprochen und früher auch jetzt schon mal im Gespräch die Scham oder die schambehaftete Haltung, wenn man selber weiß, dass man von Einsamkeit betroffen ist. Also ein urdeutsches Problem?
Urdeutsch will ich jetzt nicht sagen. In England ist das sehr ähnlich. Vielleicht ein europäisches Problem möglicherweise. Wir haben keine international vergleichenden Studien dazu. Nur so, also ich habe ein bisschen qualitativ dazu geforscht. Und teilweise ist es so offensichtlich, dass man sagen kann, ja, das ist nicht überall gleich. Also in Lateinamerika, wo ich viele Interviews geführt habe, ist es so, dass Leute wissen von ihren Nachbarn, ob die einsam sind. Das ist auch gar kein Problem, das jemandem zu sagen. Also mir selber ist das passiert, dass mich mal ein Älterer auf der Straße sagt, mein Bruder, die Einsamkeit bringt mich um. So ins Gesicht, das würde in Deutschland praktisch nicht passieren. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, was dann passiert, wie Einsamkeit sozial als ein Thema funktioniert. Nämlich wenn man sagt, die Bruder, die Einsamkeit bringt mich um, dann ist ganz klar, was das bedeutet. Das bedeutet, mir geht's deswegen nicht gut, ich brauche mehr Kontakt. Und es ist ein Appell, dass man dann Unterstützung bekommt, dass man sich trifft, dass man was zusammen unternimmt, dass da mehr sozusagen Strom ins soziale Leben reingeht. Und das ist unproblematisch, weil es akzeptiert ist, dass man soziale Bedürfnisse hat und auch verstanden wird, dass der Einzelne nicht nur für diese Bedürfnisse verantwortlich ist, sondern dass das soziale Umfeld dafür mitverantwortlich ist. Und das ist so eine kulturelle Differenz, die kann man beobachten und die ist bei uns tendenziell eher in die andere Richtung. Auch bei uns wird es Gegenden geben und Gruppen geben, bei denen das einfacher ist. Aber in Lateinamerika ist es halt relativ typisch, dass man relativ offen darüber sprechen kann.
Und dann auch die Unterstützung erhält wahrscheinlich.
Ja, das ist dann ja auch eine sozusagen kollektiv geteilte Erwartung, dass das passiert. Also man ist dann ja sozusagen, man wertet sich ja selber ab, wenn man darauf nicht reagiert. Dann ist man ja kein guter Mensch. Ne? Ja. So rum ausgedrückt. Also dann ist man ein Egoist oder was anderes. Also man hat diese dann eher moralischen Verpflichtungen, sich auch um das Netz des anderen zu kümmern.
Ja. Ich hatte vorhin gesagt, dieses urdeutsche Problem und Sie meinten, ja, in Europa ist das wahrscheinlich schon so verbreitet. Jetzt, ich habe auch gelesen, dass es in Ländern mit so starkem Sozialstaat, also zum Beispiel eben auch in Europa, Dänemark oder Schweden, dass da Menschen weniger einsam sind als eben in anderen Ländern Europas. Was können wir von diesen Ländern lernen? Sie meinten gerade, es gibt gar nicht so viele Vergleichsstudien, aber haben Sie trotzdem auch schon über die Grenze geguckt und gesagt, das funktioniert da gut, das müssten wir vielleicht in Deutschland auch etablieren.
Ja, die Einsamkeitsbelastung, die sind relativ gut ländervergleichend erforscht. Also die Einsamkeitsscham nicht so sehr, aber die Einsamkeitsbelastung, das ist dann auch, merkt man sofort ein Problem, weil wenn wir nichts über die Scham wissen, dann wissen wir, eigentlich müssen wir auch ein bisschen dafür korrigieren, wenn die Leute sich in einem Land mehr schämen, dann sagen sie es vielleicht auch weniger und dann sehen die in den Statistiken super gut aus. Das darf man nicht unterschätzen. Also dieses Problem ist nicht gelöst, keinesfalls. Aber ganz unabhängig davon ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich in diesen nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten ein bisschen weniger Einsame haben. Vor allen Dingen, weil wir den Leuten es sehr gute Gelegenheiten bieten, hochqualitative Beziehungen zu führen. Das fängt zum Beispiel bei sowas an wie Hilfen für Familien. Ganz viel von der Einsamkeit in so Ländern wie Chile entsteht in der frühen Kindheit und im Jungen, sozusagen in der Jugend, weil die Familienverhältnisse durch Armutsbelastung, aber auch durch viel Zwang in den Familien, durch viel Druck durch die Familien und durch viele Familienpflichten stark belastet sind. Das ist ganz offensichtlich bei Familien, in denen zum Beispiel Gewalt herrscht oder Missbrauch typisch ist. Aber das kann auch subtiler sein, einfach weil der ökonomische Druck in den Familien sehr hoch ist und du kriegst halt mit 16 gesagt, was du zu studieren hast. Und das hat so alle möglichen paradoxen Effekte, wie in Europa zum Beispiel, gerade in nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten, studieren relativ wenig Frauen Ingenieurswissenschaften. Wenn sie nach Lateinamerika gehen, finden sie relativ viele Frauen in den Ingenieurswissenschaften. Mhm. Warum? Weil die einfach gesagt bekommen, was sie zu studieren haben. So, da kriegt man viel mehr Druck von der Familie, was man zu werden hat, wie man zu leben hat. Und das mindert Beziehungsqualitäten einfach. Und das ist das, was dann letzten Endes zu Einsamkeitsbelastungen beiträgt. Also ich glaube, letzten Endes das liberale Modell, dass Menschen große Freiräume gibt, ihre Beziehung zu gestalten, sich auch aus Beziehungen zu lösen, die für sie belastend sind und neue Beziehungen zu finden, ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Es produziert halt, ich glaube, eher andere Einsamkeitsprobleme. Es produziert eher solche Gruppen, die gar nicht dazu gehören. In Lateinamerika gibt es praktisch niemanden, der gar nicht dazu gehört. Aber die Leute haben ziemlich viel Einsamkeit in Beziehung.
Ja.
Und wir haben diese Gruppe von Menschen, die sind ganz raus und die tauchen dann irgendwann als Todesfälle auf Ämtern auf und niemand weiß, woher sind die gekommen. Mhm. Plötzlich ist dann voller Briefkasten. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ja, ich habe den hier mal durch den Flur laufen sehen. Und dann war es das. Dann werden die abgeholt und dann stellt man fest, da ist seit 20, 30 Jahren irgendwie keine nennenswerte Sozialstruktur gewesen, die den gehalten hat. Und das sind eher so die Sachen, die bei uns auftreten. Also wir haben andere Arten von Einsamkeit und Vereinsamung. Die sind vielleicht weniger geworden, die Einsamkeit. Aber sie ist halt vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schlimmer.
Ich habe auch gelesen, Einsamkeit ist demokratiezerstörend. Inwiefern das?
Ja, zerstörend finde ich vielleicht übertrieben, aber schon nicht gut für Demokratien, weil, also mein Kollege Alexander Langenkamp an der Uni Frankfurt hat zum Beispiel herausgefunden, dass einsame Menschen weniger zur Wahl gehen. Und das hängt mit so einem Komplex von Sachen zusammen, die eigentlich lange bekannt sind. Also wenn Leute sich stark sozial isolieren und zurückziehen aus dem sozialen Verkehr, über längere Zeiträume auch starke Einsamkeitsempfindungen haben, dann bauen sie in der Regel auch sehr stark ihr Vertrauen in ihre Mitmenschen ab. Und was man dann vermutet, was zumindest statistisch in den Korrelationen ganz klar ist, dieses Misstrauen bleibt nicht einfach bei den Nachbarn oder bei anderen Menschen, denen man so im Alltag begegnet, sondern das springt halt irgendwie über auf Politikerinnen und Politiker, auf die Polizei, die Justiz, auf das System, auf alle Institutionen letzten Endes. Das macht einen, lässt einen immer weniger an die institutionelle Ordnung letzten Endes glauben. Und das führt dann halt auch dazu, warum soll man, wenn man die Politikerin nicht traut, oder warum soll man die denn wählen? Mhm. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist vermutlich, dass die, die dann noch wählen gehen, eher Parteien wählen, die große soziale Versprechungen machen, die auch irgendwie Einfachheit versprechen, die Rückkehr ins Soziale versprechen. Also die zum Beispiel mit sowas wie einer Heimat oder einer Volksgemeinschaft oder vielleicht auch mit sowas wie einer Solidarität oder so etwas probieren, groß zu punkten, ja, muss man sagen. Und das ist jetzt für, zumindest für unsere Typus von Demokratie auch nicht so gut. Wir sind ja eher eine Demokratie, die von der Mitte lebt. Und Demokratien, die sich auf die Ränder bewegen, haben einfach auch mehr Konflikte und sind konfliktanfälliger, wie man das in den USA ganz gut beobachten kann. Mhm. Also vielleicht nicht, Einsamkeit wird, denke ich, jetzt nicht das Ende der Demokratie sein, aber es ist so ein Zünglein an der Waage, das dann doch auch zu Schwierigkeiten führen kann.
Wir haben jetzt über viele Faktoren gesprochen, die ja Einsamkeit auch begünstigen. Sie zu bekämpfen hilft natürlich, aber vielleicht nochmal konkret zum Schluss. Was schützt uns vor Einsamkeiten? Wie können wir Menschen auch zurückholen ins Leben, gerade vielleicht eben auch bei uns, die vergessen gegangen sind?
Ja, ich würde sagen, immer erstmal eine Lanze für Prävention brechen. Was uns, ich denke, lebenslang am besten vor Einsamkeit schützt, ist ein Aufwachsen in einer sicheren sozialen Welt mit stabilen Beziehungen zu Eltern, zu Freunden. Das ist, glaube ich, das A und O erstmal. Und eine Politik, die das möglichst gut gewährleistet. Und ich glaube, da kann man viel machen. Man kann eine Gesellschaft sein, in der einfach jeder, der aufwächst, weiß, dass er dazugehört, dass er dabei ist, dass er gewertschätzt wird und so weiter. Das ist sehr erstrebenswert. Das ist sozusagen der präventive Part. Und was wir aktuell dann machen mit denen, die uns schon durch die Lappen gegangen sind. Ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen einen Umbau Richtung eines Sozialstaats, der mehr auf die Leute zugeht, der ein bisschen aufdringlicher ist, der die Leute auch mehr aufsucht. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber der eine gewisse stärkere Präsenz vor Ort einfach hat. Das ist eine, glaube ich, wichtige Sache. Das passiert auch in total vielen Pilotprojekten aktuell. Also zum Beispiel durch so Konzepte wie Streetworking für Ältere nennt sich dann sowas. Die AWO macht das in Hannover zum Beispiel. Man fährt dann mal vor Ort, man steht vor den Supermärkten, man ist präsenter, man redet, man spricht einfach wirklich auch mal jeden an, der auf der Straße vorbeigeht. Dass man einfach, ja, engere Tuchfühlung insgesamt mit dem Sozialen hat. Man kann das auch organisieren, zum Beispiel durch Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager. Und wo das gemacht wird, funktioniert das in der Regel auch ziemlich gut. Also da ist viel zu tun. Schwierig ist dann eher die Frage, wie kriegen wir das ins System rein, dass das regelmäßig überall und in der Fläche passiert, dass es auch finanziert wird, dass es nicht immer nur von Projekt zu Projekt geht, wie das aktuell der Fall ist in der Regel. Da sind eher die großen Probleme bei uns.
Vielen Dank. Der Soziologe Janosch Schobin forscht in Kassel und lehrt in Göttingen zu den Themen Freundschaft und Einsamkeit. Und ich sage ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, Herr Schobin.
Frau Schwitzer.
NDR Kultur.